Da muss man ja auch wissen, mit wem darf ich oder kann ich dann überhaupt aus meinem alten Leben noch Kontakt halten oder besteht da die Möglichkeit, dass er dadurch wieder auf meine Spur kommt? Also das ist ja, ne, also da ändert sich ja mein komplettes Lebensumfeld. Es ist ja nicht nur die Namensänderung. Ich ändere mich ja dann damit auch. Also,
auch die alten Freunde musst du ja kappen.
Unsere Empfehlung ist komplett einen Strich zu ziehen, ne? Zu Familie, zu Freunde.
Zur Familie
was
auch.
Was natürlich sehr schwer ist.
Zugriff, Zugriff!
Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten.
Es ist Dienstag und damit wieder Podcast-Tag. Hallo und herzlich willkommen zu Polizeifunk.
Ja, von mir auch. Willkommen zurück. Im vergangenen Jahr, also 2023, wurden in Sachsen ganze 260.800 Straftaten und 53.533 Opfer registriert. Gerade Opfer häuslicher Gewalt erstatten dabei aber oft keine oder zu spät Anzeige.
Dabei ist das so wichtig, es gibt auch Hilfe. Habt ihr schon mal vom Opferschutz bei der Polizei gehört? Beamtinnen und Beamte bieten Unterstützung für Betroffene von verschiedenen Delikten.
Und da wollen wir heute klären, welche Rechte haben Opfer, was für Hilfsangebote gibt es. Und deswegen haben wir unseren heutigen Gast eingeladen.
Wir haben Mercedes im Studio. Grüß dich.
Hallo.
Du bist Opferschutzbeauftragte in der Polizeidirektion Chemnitz. Und ja, wir wollen natürlich auch erstmal wissen, was macht denn der Opferschutz überhaupt? Deswegen haben wir so einen kleinen Überblick.
Häusliche Gewalt, Stalking oder rassistische Kriminalität. Für die Polizei Sachsen ist es nicht nur wichtig, sich um die Strafverfolgung zu kümmern und Täter zu ermitteln. Auch Opferschutz und Opferhilfe sind feste Bestandteile der polizeilichen Arbeit. Betroffene von Straftaten oder Verkehrsunfällen können sich in den Revieren an jeden Polizeibediensteten wenden. Die Kolleginnen und Kollegen klären über Rechte auf und vermitteln adäquate Hilfsangebote. Unterstützt werden die Polizeibeamtinnen und Beamten von den Opferschutzbeauftragten in den Polizeidirektionen. Ihre Aufgabe ist es, auf regionaler Ebene Netzwerke mit Hilfeeinrichtungen wie Frauenhäusern, Jugendämtern oder Beratungsstellen zu initiieren und zu unterstützen. Opferschutzbeauftragte führen auch Schulungen für Polizistinnen und Polizisten im Streifendienst durch, welche oft die erste Anlaufstelle für Opfer sind. Und sie unterstützen bei größeren Maßnahmen wie Namensänderungen, Auskunftssperren oder den Umzug in ein anderes Bundesland. Eine dieser Opferschutzbeauftragten ist Polizeihauptkommissarin Mercedes Nobis.
Das ist ein sehr sensibles Thema und wir haben es auch gerade im Einspieler gehört, dass ihr ja teilweise Streifenteams zum Thema Opferschutz auch schult. Das heißt, ich stelle mir jetzt vor, wenn ich mich bei der Polizei melden würde, weil mich mein Partner geschlagen hat, was er natürlich jetzt nicht macht, ne? Aber als Beispiel, dann könnten mir die Kolleginnen und Kollegen im Revier direkt helfen.
Genau. Wir stellen uns vor, die Situation ist zu Hause passiert, du hast den Notruf gewählt oder die Nachbarn, die Kollegen kommen vor Ort gefahren. Dann wird es in der Regel so sein, dass sie euch erstmal räumlich trennen und dich überhaupt befragen, was ist vorgefallen. Auch dein Partner, ne, da kriegt er trotzdem die Chance, gehört zu werden. Und dann wird entschieden, okay, welche Maßnahmen werden vor Ort getroffen. Und das Wichtige ist, die geschädigten Personen, wenn du das jetzt wärst, oftmals kriegen die überhaupt das erste Mal so die Möglichkeit eines Schutzraumes, um überhaupt Hilfe in Anspruch zu nehmen, um zu sagen, ich möchte jetzt mich aus dieser gewaltbehafteten Beziehung befreien. Und diese Chance gibt die Polizei dir dann. Neben der ganzen Strafverfolgung, dass sie gucken, was hast du für Verletzungen, dass sie schon Fotos machen, die Zeugenvernehmung durchführen, ist es eben wichtig, dass sie auch beraten, was kannst du im Anschluss für Möglichkeiten, für Hilfsangebote in Anspruch nehmen. Und dann einfach rechtlich auch so ein bisschen sagen, was kannst du machen. Zum Beispiel gibt es ein Kontakt- und Näherungsverbot.
Okay. Und jetzt habe ich die Hilfsangebote an der Hand und hatte auch den Mut, die Anzeige aufzugeben. Was passiert dann damit?
Dann wird sie abgegeben in den Revierkriminaldiensten oder zur Kriminalpolizei zu den Sachbearbeitern. Die führen die Ermittlungen durch, laden nochmal zu einer Zweitvernehmung ein unter Umständen, je nachdem, wie der Sachverhalt gelagert ist, was alles schon vor Ort gemacht wurde, werden den Beschuldigten vorladen zur Beschuldigtenvernehmung. Und diese Sachbearbeiter sind nochmal besonders geschult. Wir in der Polizeidirektion Chemnitz haben pro Revier zwei Ansprechpartner Opferschutz, so nennen wir die.
Da könnten jetzt auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Streifendienst hingehen und nochmal nachfragen, wenn sie eine Frage haben beispielsweise oder ihre Sachverhalte dort einreichen.
Genau, die können sich an diese Kollegen und Kolleginnen wenden, aber auch jederzeit an mich bzw. meine Kollegin. Mhm.
Dass die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zur Franzi nach dieser Straftat fahren, das alles wissen, was sie tun müssen, was es für Angebote gibt, das bekommen sie quasi von dir an die Hand, in Schulungen.
Genau, dafür führen wir Schulungen durch, ja. Verteilen auch regelmäßig Informationsmaterial, bringen die neuen Gesetze am Mann. Ja, genau.
Okay, mhm. Und wie lange dauert das im Schnitt, bis überhaupt Opfer sich melden und sagen, hier, ich erfahre Gewalt in meiner Beziehung? Kannst du sagen, wie lange das im Durchschnitt dauert, bis dann wirklich mal jemand den Mut nimmt und sich bei der Polizei meldet?
Dazu gibt es keine Statistik. Das wird ganz unterschiedlich sein, aber prinzipiell dauert es schon mal 7 Jahre im Durchschnitt, bis die Personen sich aus der gewaltbehafteten Beziehung überhaupt lösen. Was zur Folge hat, dass wir unter Umständen 5-mal, 10-mal zur selben Familie fahren, immer wieder eine Anzeige aufnehmen, weil es eben immer wieder zu neuen Gewaltstraftaten kommen. Meist ist es auch so, dass die Abstände immer kürzer werden und die Eskalation immer mehr zunimmt. Und da gilt es auch, die Beamten zu motivieren, zu sensibilisieren, warum ist das so, dass es eben oftmals länger dauert, bis die Frauen überhaupt bereit sind, sich zu trennen und so weit sind, den Weg zu gehen.
Du hast gerade gesagt, Frauen. Sind es denn mehr Frauen, die so Probleme haben in einer Beziehung?
Ja, generell ist es aus der Statistik von dem Jahr 2023, 71% sind weibliche Opfer, die Betroffene häuslicher Gewalt sind. Daher spreche ich auch vereinfacht die Frauen als Geschädigte und bei den Beschuldigten die Männer. Natürlich mit dem Bewusstsein, dass es auch umgedreht sein kann und vermutlich auch die Dunkelziffer viel höher ist, weil es immer noch so ein gesellschaftliches Problem ist. Der Mann muss der Starke sein, der wird nicht verletzt, er kann sich ja wehren. Und vermutlich auch die Formen der körperlichen Gewalt andere sind, vielleicht eher psychische Gewalt, die man so gar nicht sehen kann, weil die Frau eben körperlich doch unterlegen ist. Ja, aber wie gesagt, 71% sind weibliche Opfer.
Und ich will es aber nochmal betonen, weil wir jetzt in dieses Beispiel eingestiegen sind. Ihr seid aber nicht nur für Opfer häuslicher Gewalt zuständig, sondern jedes Opfer kann quasi diese Hilfsangebote in Anspruch nehmen, ne?
Genau, alle Opfer von jeglicher Straftat. Ja.
Nur also als Beispiel, jetzt haben wir diese häusliche Gewalt gewählt. Es kann auch ein Raub sein und ich fühle mich danach irgendwie nicht mehr so sicher. Dann kann ich auch Hilfe annehmen.
Genau. Das beste Beispiel, die Oma, der die Handtasche gestohlen wurde, die aber alleine ist, niemanden zum Reden hat. Wenn da die Kollegen draußen merken, die braucht Unterstützung, können die entsprechende Beratungsstellen mit an die Hand geben oder sich bei mir melden und sagen, wir haben gemerkt, der Frau geht es nicht gut, kann man im Nachgang noch was mit ihr machen. Ja. Genauso wie sexualisierte Gewalt, rassistische Gewalt, Hasskriminalität allgemein. Also die ganze Bandbreite.
Da gibt es viele Angebote.
Und ich glaube, das zeigt auch, wie wichtig dein Bereich bei der Polizei ist. Weil wenn die Kolleginnen und Kollegen diese Hilfsangebote nicht geben, ich glaube, als Opfer selbst kommt man da nicht drauf, sich irgendwann mal Hilfe zu suchen oder kennt die entsprechenden Angebote gar nicht. Ne?
Es gibt sehr viele Angebote. Mhm. Es ist, glaube ich, sehr schwierig für Betroffene überhaupt herauszufinden, was ist das Richtige für mich. Mhm. Und auch die Hemmschwelle, den Weg zu gehen. Ne? Ich muss ja für mich erstmal eingestehen, dass ich irgendwo Geschädigte bin, ein Opfer bin. Und da wollen wir einfach mit unterstützen.
Und dann, ich kann mir auch gut vorstellen, für die Opfer ist es ja wirklich in dem Moment vielleicht die schlimmste Situation, in der sie bisher vielleicht gesteckt haben. Und dann braucht ihr ja auch ein ganz besonderes Feingefühl irgendwie, da das Gespräch auch anzufangen und sie einzufangen, mitzunehmen.
Das ist richtig. Deshalb sensibilisieren wir unsere Kollegen und Kolleginnen in Schulungen. In der Polizeidirektion Chemnitz führen wir diese Schulung einmal pro Monat durch, immer mit verschiedenen Revieren, sodass jeder Streifendienstbeamte am Ende einmal zum Thema häusliche Gewalt, aber auch zu allen anderen Themen rund um den Opferschutz geschult sein sollte.
Aber ich habe es richtig verstanden, direkten Kontakt mit Geschädigten hast du nicht, sondern du bist das Bindeglied zwischen dem Opferschutz und den Kolleginnen und Kollegen auf der Straße.
Zum Großteil sind wir Ansprechpartner nach innen für die Polizeibeamten und Beamtinnen und nach außen für staatliche Einrichtungen, Vereine, Beratungsstellen. In herausragenden Fällen, gerade wenn wir in Richtung Hochrisikomanagement denken.
Was heißt das? Was ist denn das? Hochrisikomanagement?
Das heißt, wenn wir festgelegt haben, das ist ein Hochrisikofall, sprich es besteht eine konkrete Gefahr für ein mögliches Tötungsdelikt.
Ah, okay.
Dann nehmen wir auch als Opferschutzbeauftragte direkt Kontakt zu den Geschädigten auf, wenn die Maßnahmen dann weitergehen. Mhm. Sprich, wir besprechen, in welches Bundesland kann verlegt werden, eventuell eine Namensänderung durchgeführt werden. Oder auch die ganzen Maßnahmen, die sich gegen den Täter richten, dass wir mitprüfen, Aufenthaltsverbot, Fußfessel. Solche Dinge übernehmen wir dann mit. Und das natürlich auch ganz eng, was die Geschädigten betrifft. Also bei den Geschädigten ist alles freiwillig. Ne? Mhm. Ich kann natürlich nicht festlegen, dass sie umziehen sollen. Ich kann es nur empfehlen. Und dann sind ganz enge Gespräche, die wir zusammenführen.
Mhm. Und dieses Bindeglied zu diesen Institutionen, da muss ich mir so vorstellen, das Frauenhaus ruft dich zum Beispiel an und sagt, hier, Mercedes, wir haben jetzt wieder einen Platz frei. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Wir sitzen in Arbeitstagungen sehr viel zusammen, lernen da einfach, was sind unsere Aufgaben, was sind unsere Grenzen, was sind unsere Möglichkeiten und kommen uns da so mit verschiedenen Institutionen einfach ein Stück näher. Mhm. Die Frauenhäuser selbst rufen mich nicht an und sagen, jetzt ist wieder ein Platz frei. Das machen die Streifendienstbeamten in dem Moment, wo sie einen Platz brauchen, weil es ja meist sehr ad hoc ist, sehr schnell gehen muss. Mhm. Die kriegen von uns aber die Erreichbarkeiten, die wenden sich dann selber dahin. Und ja, wir machen einfach das, was im Nachgang noch dazu kommt. Ne? Wenn auch die Ermittlungen schon längst abgeschlossen sind. Wir sprechen vom ersten Angriff, wenn das vor Ort alles passiert, wenn das alles abgeschlossen ist. Die Ermittlungsakte fertig ist, zur Staatsanwaltschaft geht. Dann hängen ein Haufen Gefahrenabwehrmaßnahmen dran. Und da sind wir als Opferschutzbeauftragte dran.
Und wahrscheinlich auch, wenn du gerade sagst, ihr seid in vielen Arbeitstagungen, stimmt euch da ab, lernt die Angebote vielleicht auch kennen, dass ihr dann auch wisst, was bieten wir denn überhaupt an, damit ihr das dann in den Schulungen wieder mit vermitteln könnt. Ne?
Genau, das ist richtig. Und auch viele Kooperationspartner stellen sich selber vor, sodass die Beamten und Beamtinnen mal ein Gesicht sehen und wissen, okay, was ist denn ihre Aufgabe, wo vermitteln wir die Bürger überhaupt hin?
Kannst du uns aus eurer Arbeit vielleicht mal ein konkretes Beispiel nennen, Mercedes? Wo und wie habt ihr da konkret geholfen?
Wir haben aktuell viele Fälle natürlich, aber eins kann ich mal anonymisiert erzählen. Eine Frau kam aus einem anderen Bundesland zu uns nach Sachsen, weil sie häusliche Gewalt in der Vergangenheit in allen möglichen Formen erlebt hat, sprich sexualisierte Gewalt, psychische, aber auch physische Gewalt, also die körperliche. Und die Gefahr besteht momentan, dass sie gesucht wird.
Von ihrem Peiniger.
Genau.
Krass.
Nun war es aber auch so, die Frau hatte zunächst wenig Vertrauen in die Polizei. Mhm. Sie hat sich selbstständig an eine Interventionsstelle, an eine Beratungsstelle gewandt. Und die hatten dann bei mir anonymisiert angerufen. Mhm. Ne, haben besprochen, was könnten wir machen. Anonymisiert deshalb, man muss immer wissen, ich selber bin Polizeibeamtin, ich obliege dem Strafverfolgungszwang. Deshalb ist auch nicht geraten, dass die Geschädigten bei mir anrufen und sich beraten lassen. Was können sie tun? Weil sobald ich Kenntnis von einer Straftat habe, muss ich es anzeigen. Mhm, ja. Aber oftmals ist es ja so, dass die geschädigten Personen einfach nur Ruhe wollen, unter Umständen gar keine Anzeige erstatten wollen. Ja. Das funktioniert bei mir nicht. Die Beratungsstelle hat er anonymisiert angerufen, also den Fall anonym genannt. Wir haben darüber gesprochen, was alles möglich wäre. Und sie haben dann innerhalb von wenigen Tagen die Frau so fit gemacht, dass sie bei mir selbst angerufen hat. Sie hat mir dann von ihrem Fall berichtet. Demzufolge habe ich eine Anzeige eröffnet, was auch ein Ausnahmefall ist. Ne? Mhm. Ansonsten müssen die schon aufs Revier gehen, eine Anzeige erstatten oder auch eine Online-Anzeige. Mhm. Wo wir aber sagen müssen, gerade bei Fällen von häuslicher Gewalt, wenn vielleicht akut noch eine Gefahr besteht, raten wir von der Online-Anzeige ab, dann lieber aufs Revier gehen. In dem Fall hat sie mir das am Telefon alles vorgetragen. Ich habe reagiert, die Anzeige erstattet und wir haben im Nachgang einen Vernehmungstermin ausgemacht mit einer Sachbearbeiterin vom Revierkriminaldienst. Mhm. Also ich führe dann auch nicht die Zeugenvernehmungen durch, aber ich war mit dabei, um mir einfach einen Eindruck zu verschaffen, was ist hier dran, wie hoch ist die Gefahr und eine Gefahrenprognose zu erstellen. Da spielen natürlich noch ganz viele verschiedene Dinge eine Rolle, weil natürlich solche Taten auch ihre Spuren hinterlassen. Ne? Mhm. Und dann auch psychische Probleme dazukommen, was für uns schwierig ist einzuordnen, welche Taten haben wirklich stattgefunden, welche sind vielleicht Einbildungen aufgrund von einer Angst. Mhm. Daraufhin haben wir dann eine Fallkonferenz einberufen. Das heißt, alle Akteure, die mit dem Fall betraut sind, die Beratungsstellen, Jugendamt, wenn Kinder mit dranhängen, Familiengericht, haben sich an einen Tisch gesetzt und haben erzählt, was sie alles schon über diesen Fall wissen. Und gemeinsam wird dann beraten, in welche Richtung können wir gehen, was können für Maßnahmen getroffen werden, um die Frau in Sicherheit zu bringen. Hm. Ziel von so einer Fallkonferenz ist, dass alle auf denselben Informationsstand kommen und dass eben jeder in dieselbe Richtung geht und die Frau nicht unter Umständen mit verschiedenen Sachen berät und sie geht dann raus und weiß gar nicht mehr, was sie überhaupt machen soll. Die Geschädigten selbst sind bei so einer Besprechung nicht dabei. Und dann werden die Maßnahmen festgesetzt, die Ziele festgesetzt. In dem Fall wurde die Frau dann noch einmal umverlegt in eine andere Stadt, dass sie erstmal zur Ruhe kommen kann. Und jetzt sind wir dran zu schauen, wo melden wir sie an, damit wir eine Namensänderung vollführen können. Und das macht natürlich dann kein Sachbearbeiter mehr, weil das weit über die Ermittlungen für das Strafverfahren hinausgeht. Das ist reine Gefahrenabwehr. Mhm. Und da unterstütze ich und meine Kollegin, wir sind zu zweit in Chemnitz, dann diese ganzen Maßnahmen. Und das stimmen wir eben dann auch mit den Interventionsstellen, mit dem Jugendamt, mit den Frauenhäusern, wo vielleicht die Frauen gerade leben, ab.
Krass, so. Das heißt, die Frau hat in einem anderen Bundesland vorher gewohnt, hat dort Gewalt erfahren, ist dann von der Opferschutzbeauftragten in einem anderen Bundesland wahrscheinlich über verschiedene Maßnahmen hier nach Sachsen gekommen. Und dieser Verdacht, dass sie verfolgt wird oder gesucht wird, hat sich bestätigt und ihr habt jetzt weitere Maßnahmen ergriffen.
Also in dem konkreten Fall ist sie alleine nach Sachsen gekommen, war nicht mit Polizei. Dann würden wir auch bundeslandübergreifend die Fälle uns übergeben. Dann hätte mich auch die Polizei informiert.
Okay.
Und hätte gesagt, können wir die Geschädigte irgendwie zu euch bringen?
Genau.
Aber krass, was da alles dranhängt, oder? Wenn man sowas erfahren hat, das ist ja eine völlige Ausnahmesituation und dann erfährst du noch, dass du womöglich gesucht wirst von diesem Peiniger. Und du willst halt eine Ruhe haben und dass es das Leben so beeinflusst, ne? Finde ich schon verrückt.
Ich stelle mir das auch irgendwie gerade total krass vor. Du hast ja einen Freundeskreis, du hast Familie, du hast ja irgendwie viele Menschen um dich herum, aber so eine Namensänderung so unterzutauchen, ne? Also da muss man ja auch wissen, mit wem darf ich oder kann ich denn überhaupt aus meinem alten Leben noch Kontakt halten oder besteht da die Möglichkeit, dass er dadurch wieder auf meine Spur kommt? Also das ist ja... Ne, also da ändert sich ja mein komplettes Lebensumfeld. Es ist ja nicht nur die Namensänderung. Ich ändere mich ja dann damit auch. Also,
auch die alten Freunde musst du ja kappen.
Unsere Empfehlung ist, komplett einen Strich zu ziehen, ne? Zu Familie, zu Freunde.
Zur Familie
was
auch.
Natürlich sehr schwer ist. Und aber was uns immer wieder vor eine Herausforderung stellt, die sozialen Medien. Ich kann natürlich die Person nicht in ein anderes Bundesland bringen, zum Beispiel jetzt einfach Thüringen, und die stellen dann ein Foto auf Instagram, wie sie vorm
Dom stehen.
Erfurt Dom stehen.
Ja, okay.
Ja. Aber also man kann es denen raten, es nicht zu tun, aber man kann es sozusagen den Geschädigten nicht verbieten, oder?
Rechtlich haben wir keine Handhabe, es zu verbieten. Wir können nur die Empfehlung aussprechen, müssen aber auch sagen, wenn wir merken, sie halten sich nicht dran, fahren wir natürlich unsere Maßnahmen auch zurück. Ne? Mhm. Weil ich kann keine Namensänderung vollführen, wenn die anderen Maßnahmen nicht eingehalten werden.
Ja. Krass. Das ist jetzt schon harter Tobak, den du da gerade erzählt hast, ne? Auch mit der, dass sie jetzt auch eine Namensänderung braucht, weil es dann tatsächlich so ein Gefahrenfall ist, von dem du vorhin schon mal erzählt hast. Was treibt dich denn an, diese Arbeit zu machen? Was macht es für dich so besonders?
Zum einen, wir können natürlich Menschen helfen. Ich glaube, der Großteil, der den Polizeiberuf gewählt hat, ist mit dieser Intention in die Bewerbung damals gegangen. Und das ist natürlich hier erfüllt, ne? Dass man schon ein Stück weit diese Personen mit unterstützen kann, ob das Frauen oder Männer sind oder auch Kinder. Und ich finde es hier auch ganz spannend, wir können so mal über den Tellerrand hinausschauen, da ich mit so vielen verschiedenen Professionen zu tun habe, ob das die Familienrichter sind, die Sozialarbeiter vom Jugendamt. Wir können in ganz viele verschiedene Berufe dadurch mit reingucken, können denen ihre Arbeit verstehen, ein Stück weit. Und ich glaube, das macht es auch so interessant, als Opferschutzbeauftragte tätig zu sein. Und generell das Spektrum. Ich muss dazu sagen, wir sind im Referat Kriminalitätsbekämpfung angegliedert. Es gehört natürlich noch viel mehr dazu, als das, was ich jetzt kurz hiermit berichten kann.
Ist auch in gewisser Weise wahrscheinlich so ein Perspektivwechsel aus der Polizei dann heraus immer wieder. Es ist nicht so, du hast den Fall abgearbeitet und es geht weg, sondern die Fälle begleiten dich ja auch eine ganze Weile dann.
Genau, es ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Natürlich die Interventionsstellen, die Frauenhäuser, die machen ganz super Arbeit, den Großteil. Die sind natürlich noch viel näher dran. als was ich dann sein kann. Irgendwann muss man schon sagen, okay, jetzt ist der Fall für uns abgeschlossen. Die Frau wurde in ein anderes Bundesland verbracht. Wir können oder telefonieren nochmal hinterher, rufen auch ein halbes Jahr später an, wenn wir wissen, bei welcher Sozialarbeiterin sie mit angegliedert war, und fragen mal nach. Oder auch bei, wenn wir mit Anwälten in Kontakt sind. Aber wir müssen dann schon gucken, dass wir den Cut hinbekommen und zu sagen, so, jetzt ist sie aus unserer Verantwortung, aus der polizeilichen Verantwortung raus.
Macht dich, wenn wir gerade deinen Fall gehört haben, macht dich deine Arbeit manchmal auch traurig oder beschäftigt dich das auch irgendwie in deinem länger hinweg noch?
Das ist natürlich keine Arbeit, wo wir sagen, okay, jetzt ist 15 Uhr, wir machen das Dienstzimmer zu und gehen nach Hause. Mhm. Irgendwo nimmst du die Arbeit immer ein Stück weit gedanklich mit. Da ist es, glaube ich, auch wichtig, privat einen guten Ausgleich zu schaffen, dass du da dein Umfeld sehr schön gestaltest. Und was einen traurig macht, sind für mich persönlich die Kinder, weil die haben meistens so gut wie kein Mitspracherecht. Wir sagen auch bei der Polizei, gerade bei häuslicher Gewalt, sobald Kinder in der Familie leben, sind sie immer mitbetroffen. Und es liegt immer der Anfangsverdacht für eine Kindeswohlgefährdung vor. Selbst wenn sie vielleicht bei dem Akt der Gewaltstraftat, bei dem zum Beispiel Schlagen, nicht zugegen waren, und gerade bei der Nachbarin oder bei der Oma, erleben die Kinder ja trotzdem im Vorfeld eine schlechte Stimmung und haben das unter Umständen auch schon über viele Jahre miterlebt. Und wenn die Frauen dann nicht gewollt sind oder noch nicht die Kraft haben, sich aus der Beziehung zu lösen, und wir aber keine Handhabe haben, die zwangsmäßig da rauszuholen, weil die Kinder eben nicht mittelbar betroffen sind, dann macht es dann schon ein Stück weit traurig und auch wütend, dass man da nicht handeln kann und die Kinder schützen kann. Wir geben das natürlich ab. Alles, was Kinder betrifft, ist das Jugendamt zuständig. Und die können ja auch nur nach ihrer Gesetzeslage entscheiden. Und dann muss man dazu sagen, Kinder lieben ja trotzdem ihre Eltern. Und die sind so groß geworden, die haben das so kennengelernt. Teilweise wissen die ja gar nicht, wie eigentlich ein familiäres, adäquates Familienverhältnis sein sollte.
Ist es für dich auch manchmal schwierig, kann ich mir vorstellen. Du hast vorhin gesagt, es dauert circa oder so im Schnitt 7 Jahre, bis speziell Frauen sich aus so einer Gewaltspirale oder versuchen, sich da lösen zu können. Dann ist es ja, unsere Maßnahmen greifen, und dann ist es ja wahrscheinlich oft so, dass die dann, während die Maßnahmen greifen, aber dann sagen, nee, ich will es jetzt doch nicht mehr, ich gehe jetzt zum Peiniger zurück. Ist das auch irgendwie so ein bisschen enttäuschend dann?
Ja, sicherlich. Weniger noch für uns, sondern auch für die Beamten, die mit vor Ort waren, die viel Zeit dafür aufgebracht haben, die das ganze Strafverfahren versucht haben, auch sicher zu machen, ne, beweissichernd zu arbeiten. Und dann kommt die Frau und sagt, ich ziehe hier alles zurück und es war alles nichts, obwohl wir unter Umständen doch wissen, es muss was gewesen sein. Ne? Das ist natürlich sehr ernüchternd, aber das ist unser Alltag.
Ja, krass. Du hast gerade gesagt, es ist wichtig, dass man zu Hause einen Ausgleich hat. Wie kannst du diese Erlebnisse hinter dir lassen? Was hast du da für dich gefunden als Ausgleich?
Um ehrlich zu sein, habe ich eine süße Tochter, eine tolle Familie und ein Haus. Ich habe gar keine Zeit mehr, drüber nachzudenken.
Okay, also du lässt das quasi auf der Arbeit dann tatsächlich?
Großteils ja. Und ich bin ja nur schon ein paar Jahre bei der Polizei. Man lernt auch mit der Zeit, da umzugehen. Und bin, glaube ich, auch vom Charakter da schon resoluter, dass ich das gar nicht so an mich ranlasse.
Du hast jetzt gerade gesagt, du bist schon ein paar Jahre bei der Polizei. Du bist, man sieht es, mittlerweile Polizeihauptkommissarin. Wie bist du denn zum Opferschutz gekommen? Kannst du uns kurz deine Vita bei der Polizei so ein bisschen erzählen?
Ja, angefangen habe ich in Thüringen. Ich habe in Meiningen studiert von 2007 bis 2010.
Bei der Polizei dort?
Bei der Polizei, genau. Und war dann auch bis 2016 im Streifendienst tätig, weil ich aber aus dem Erzgebirgskreis hier in Sachsen stamme, habe ich dann 2016 den Länderwechsel vollzogen, um wieder nach Sachsen zu gelangen, und war dann im Polizeirevier Chemnitz Nordost im Streifendienst tätig. Und 2020 wurde die Stelle frei als Opferschutzbeauftragte, und da hatte ich mich drauf beworben, weil ich dachte, so mit meinem Background, den ich habe, passt das ganz gut. Kann dazu sagen, ich war in meiner Zeit im Streifendienst ehrenamtlich tätig, privat in der Flüchtlingshilfe. Hatte da also schon viele Organisationen in der Stadt Chemnitz kennengelernt und schon so ein kleines Netzwerk, was diesen Bereich abdeckt, kennengelernt. Und habe da schon immer gerne anderen geholfen. Und da habe ich gedacht, das passt ganz gut, wurde mir auch von Vorgesetzten so empfohlen. habe mich drauf beworben, es hat geklappt und bin seit 4 Jahren dort ganz glücklich.
Okay. Hast du den Wechsel in die Heimat also nicht bereut?
Auf keinen Fall.
Ja. Das ist ja jetzt so ein Hinweis an mich, weil ich komme aus Thüringen, dass sie das und nicht, dass Franzi jetzt hier mir das ans Herz legen will, aber ich bleibe hier.
Aber wie kommt es, dass du in Thüringen studiert hast, obwohl du ja aus dem Erzgebirgskreis hier kommst?
Das Problem ist mit der Einstellung. Die hatten, glaube ich, damals in Sachsen, jetzt ist ja immer Einstellung Oktober und damals haben die im August oder Juli
im April, ja. Oder April. Nee, in Sachsen haben sie im April angefangen und in Thüringen schon immer im Oktober oder September.
Ja, also auf jeden Fall war Sachsen zu zeitig. Ich bin im August mit dem Abi fertig geworden und ich hätte ein ganzes Jahr warten müssen.
Mhm. Ja.
Und das auf gut Glück. Und dann hätte es vielleicht nicht geklappt. Und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich mich in allen möglichen anderen Bundesländern beworben.
Das ist ähnlich wie bei mir. Bei mir war es halt aber der andere Zeitpunkt. Ich bin mit dem Abi fertig geworden, musste damals noch Zivildienst machen und bin dann quasi im März aus dem Zivildienst raus und hätte dann ein halbes Jahr bis Thüringen warten müssen. Okay. Deswegen nach Sachsen gekommen.
So kam Christian nach Sachsen. Mhm. Christian bietet ja oder möchte eigentlich in jedem Podcast immer noch ein Praktikum machen. Bei demjenigen, den wir hier im Studio haben.
Oh, jetzt die Frage an dich,
Christian, könntest du dir vorstellen, im Opferschutz ein Praktikum
Muss ich mit Mercedes mal persönlich sprechen, weil ich bin ja so ein bisschen, ich habe ein Problem mit Empathie, glaube ich. Ob das ein Problem wäre jetzt in dem Bereich. Sonst komme ich gerne mal eine Woche vorbei.
Ja, es ist halt Stabsarbeit, ne?
Ja,
Stabsarbeit?
Also du sitzt im Büro und...
Ja, das kriege ich hin. Aber ich glaube, mir wird es schon schwer fallen, das zu hören, wenn jetzt ein Kollege da anruft und sagt, er hatte heute eine Frau, die wird seit 7 Jahren geschlagen oder seit 10 Jahren geschlagen und das Kind, das weint die ganze Zeit und das würde mich, glaube ich, fertig machen schon irgendwie.
Also du hast die Empathie nicht nach außen, aber du fühlst es schon drin.
Ja, aber ich kann die nicht so zeigen, glaube ich. Ich würde dann, weiß ich nicht, wie ich reagieren
Aber das
würde.
Musst du ja auch gar nicht. Also es wäre schlimm, wenn wir mit den Geschädigten mitweinen würden.
Ja, Idee. Wir können nochmal drüber sprechen über ein Praktikum.
Ja, es ist das erste Mal, dass Christian hier so ein bisschen in Straucheln kommt. Hast du bei dir auch mal Praktikanten oder jemanden, der da mit reinschnuppern will in dem Bereich?
Mhm. Halt mal bisher nicht.
Nee. Christian tut sich ein bisschen schwer mit einem Praktikum in diesem Bereich, ne? Obwohl er sonst immer sehr proaktiv fragt. Aber es war mir ja schon klar, deswegen habe ich mir gedacht, heute frage ich mal, ob du ein Praktikum machen würdest, weil ich kenne ihn ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Mhm. 4 Jahre sind es. Wie ist das bei euch mit dem Personal oder mit Kolleginnen und Kollegen im Bereich Opferschutz? Wollen da viele hin oder ist das schon so ein Bereich, der so ein bisschen ja auch vielleicht mit Abstand gesehen wird, weil man eben mit so viel Leid auch konfrontiert ist und da nicht nur eine Anzeige aufnimmt und dann ist es weg, sondern du bleibst ja länger an einem Fall?
Man muss noch dazu sagen, in unseren 5 Polizeidirektionen, die wir in Sachsen haben, gibt es in jeder Direktion 1 bzw. 2 Opferschutzbeauftragte.
Mhm. Also wie dich.
Genau. In Chemnitz gibt es seit dem 1.1. sind 2 Opferschutzbeauftragte. Ich habe noch eine Kollegin dazu bekommen. Und da kann ich sagen, war die Bewerbungszahl jetzt nicht so hoch, weil wir natürlich auch dem Führungsstab angegliedert sind. Und viele können sich darunter gar nichts vorstellen, wenn sie vorher nicht im Führungsstab gearbeitet haben. Und es ist natürlich auch Büroarbeit. Ne? Es ist ein Stück weit weg vom Bürger. Und es sind natürlich Sachverhalte, die einen schon mit belasten können. Mhm. Damit muss man umgehen können. Wo auch einige sagen, nee, ich möchte nach Hause gehen. Ich möchte alles hinter mir lassen. Das ist nichts für mich. Mhm. Also da haben wir eher wenige. Aber Christian, du kannst gerne mal vorbeikommen. Vielleicht, wenn wir in einer schönen Arbeitstagung sind, dass du so die ganzen Externen mal kennenlernst und so das ganze große Umfeld.
Das würde ich mir tatsächlich mal antun, weil das ist ja auch für die Allgemeinbildung, glaube ich, nicht so schlecht oder als Allgemeinbildung als Polizist, dass man diese ganzen Hilfsangebote nochmal auffrischt und da mal wieder reinzuschnuppern.
Aber kommst du abseits von diesen Arbeitstagungen und der generellen Arbeit auch mal weg vom Schreibtisch? Bist du auch mal bei Außeneinsätzen mit dabei?
Es ist schon vorgekommen, dass wir zum Beispiel eine Gerichtsverhandlung mit absichern. Letztens haben wir eine Frau vom Bahnhof abgeholt, in ein Frauenschutzhaus gefahren. Das sind aber die Ausnahmefälle. Mhm. Unterwegs sind wir sehr viel, außerhalb von unserer eigenen Polizeidirektion in ganz Sachsen, aber teilweise auch bundeslandübergreifend, aber dann tatsächlich wegen Arbeitstagungen, wegen Fortbildungen.
Also du lernst dann praktisch auch mal die Opferschutzbeauftragten aus Nordrhein-Westfalen kennen oder aus Schleswig-Holstein, wenn ihr so auch bundesweite Tagungen habt?
Genau, das aber auch von ganz verschiedenen Berufen. Ne? Die Opferhilfe macht eine Arbeitstagung mit einem bestimmten Thema. Das kann ja auch weg von häuslicher Gewalt sein. Ne? Wir hatten es vorhin schon mal, die sexualisierte Gewalt oder im queeren Netzwerk, dass man sich da trifft und einfach ganz verschiedene Personen kennenlernt. Und daher sind wir sehr viel unterwegs und das macht es auch so interessant und so facettenreich.
Da hast du gerade was angesprochen, das queere Netzwerk. Hast du da für dich festgestellt, dass in den vergangenen Jahren vielleicht sogar das gestiegen ist, dass dort Gewalttaten gegen diese Personengruppen verübt werden?
Ich kann es nicht anhand von Fallzahlen ausmachen. Mhm. Also die Statistik belegt das nicht, dass ein Anstieg da ist. Kann natürlich aber sein, dass die Dunkelziffer viel mehr steigt und dass die betroffenen Menschen das nicht anzeigen wollen, weil sie vielleicht auch schlechte Erfahrungen mit Polizei gemacht haben, weil sie im Vorfeld Angst haben, mir wird nicht geglaubt oder ich mache mich lächerlich. Da können wir als Opferschutzbeauftragte dazu sagen, habt keine Angst, zeigt das an. Ne? Die Kollegen sind drauf geschult, sind da sensibel. Natürlich kann ich nicht für jeden Polizeibeamten die Hand ins Feuer legen, aber von vornherein zu sagen, ich zeige nichts an, weil nichts dabei rauskommt oder weil mir nicht geglaubt wird, das ist, glaube ich, der falsche Weg. Und nur so würde dann die Zahl sich ja erhöhen. Aber selber anhand von Zahlen kann ich es nicht belegen.
Für alle, die das interessiert und die jetzt vielleicht Hilfe suchen oder sich dazu gerne belesen wollen, wir haben auf polizei.sachsen.de eine Informationsseite vom Landeskriminalamt und die würden wir euch jetzt einfach mal noch mit in die Shownotes stellen. Also da könnt ihr euch erstmal ganz in Ruhe belesen, bevor ihr dann vielleicht euren Schritt geht.
Und außerdem erzählt es gute Nachrichten. Es hören nach meiner Erfahrung ganz viele Kolleginnen und Kollegen auch unseren Podcast und vielleicht haben wir ja mit dieser Folge jetzt Interesse geweckt und ihr habt dann bei der nächsten Stellenausschreibung für alle Polizeidirektionen vielleicht den einen oder anderen Bewerber mehr, der sich das vorstellen könnte. Ja, das wäre ja gut.
Okay.
Das wäre ja auch intern ganz gut, auf jeden Fall.
Ist das denn was, was du dir auch ja zukünftig also vorstellen kannst? Du bist ja noch relativ jung, für die jetzt den Podcast nicht sehen können. Den können sie ja nicht, ne? Wir sitzen ja hier im Studio. Ist das, wo du sagst, ah, das kann ich mir jetzt noch 30 Jahre vorstellen? Oder hast du vielleicht sogar Ideen, wo es dich noch hintreiben könnte innerhalb der Polizei?
Ob ich das jetzt tatsächlich noch 30 Jahre machen möchte, kann ich momentan nicht sagen, möchte ich fast ein bisschen anzweifeln. Man möchte sich ja dann mal wieder in eine andere Richtung entwickeln. Ne? Diese Arbeit macht nur Sinn, wenn man sie länger macht, eben wegen diesen Netzwerkarbeiten. Das wäre jetzt falsch zu sagen, nach 4 Jahren, man legt das wieder bei, man geht wieder woanders hin. Das sollte schon eine Beständigkeit sein. Momentan mache ich so gerne, dass ich dabei bleiben möchte. Kann mir aber auch vorstellen, dass ich sage, okay, in 10 Jahren, es reicht jetzt und ich entwickle mich nochmal weiter, gehe in eine andere Richtung. Aber das lasse ich mir offen.
Ja, es gibt ja so viele Möglichkeiten und vielleicht, Mercedes, hörst du ja auch den ein oder anderen Podcast noch, wo ein Beruf dabei ist oder eine Möglichkeit bei der Polizei, wo du sagst, Mensch, ja, das könnte ich mir vielleicht
einiges,
auch mal vorstellen.
Einiges im Angebot dort, guck mal rein bei Spotify. Dann sagen wir, danke Mercedes, dass du da warst, für den spannenden Einblick, den du uns in deine Arbeit gegeben hast. Und vielleicht sehen wir uns ja dann irgendwann nochmal wieder bei deiner nächsten Tätigkeit in ganz vielen Jahren.
Gerne, danke, dass ich hier sein durfte, so einen Einblick über meine Arbeit geben. Und ich denke, wir sehen uns beim Praktikumsplatz.
Oder ja, so. Stimmt, Christian, ja, du bist jetzt verhaftet. Da kommst du jetzt nicht mehr raus.
Genau. Für alle, die jetzt hier zuhören und tatsächlich Probleme haben, gerade eine schwierige Zeit haben oder Opfer einer Straftat wurden, von uns immer nochmal der Hinweis, ihr findet Hilfe auf dem Polizeirevier, geht dorthin, sprecht die Kolleginnen und Kollegen an. Nur so können wir Wege quasi aufzeigen, euch zu helfen.
Ja, und wenn ihr jetzt keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Das geht auf allen gängigen Plattformen. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder vielleicht sogar auch eine Themenidee habt, dann schreibt sie ganz einfach an podcast@polizei.sachsen.de. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.
Ihr wollt ins Team der Polizei Sachsen? Dann bewerbt euch jetzt für Ausbildung oder Studium. Alle Infos gibt's auf verdächtiggutejobs.de. Den Link findet ihr in den Shownotes.